Ich habe ja für heute eine richtig nette Überschrift. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, setzt natürlich etwas voraus, setzt natürlich erstmal voraus, dass man selber Freude hat, die man teilen kann. Ja, ohne die geht's nicht. Und irgendwie waren heute schon das Thema auch in der Einleitung ein Stück, sich an dem freuen, was man hat, nicht immer traurig sein über das, was noch fehlt oder was nicht da ist oder was verkehrt ist oder schief läuft. Und ja, natürlich gibt es Lebenssituationen und Alltagssituationen, die schwieriger sind als andere. Nichtsdestotrotz bleibt die Freude daran, dass wir als Christen einen Grund für Hoffnung haben, jederzeit. Ja, egal wie Umstände sind oder was gerade passiert, wir dürfen wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir dürfen wissen, dass wir einen Gott haben, der an unserer Seite steht, den wir bitten können, der uns hilft, nach seinen Vorstellungen, seinen Maßstäben, nicht immer ganz so, wie wir uns das wünschen, aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns daran freuen, dass er für uns ist. Und wenn alle Stränge reißen, dann kann man immer noch sagen, okay, das Leben hier ist 80 Jahre lang, 90 Jahre lang, bis zu 120 maximal und danach kommt noch eine ganze Ewigkeit, in der es auf jeden Fall dieses ganze Leiden, was ich vielleicht im Moment gerade erlebe, nicht mehr gibt. Dann freue ich mich eben da dran und richte meinen Blick da drauf. Es hat alles damit zu tun, worauf richte ich meinen Blick? Richte ich meinen Blick auf diesen kleinen schwarzen Punkt auf diesem Zettel oder richte ich meinen Blick auf das schöne weiße Blatt, da wo ja noch viel Platz drauf ist, um Lebensgeschichte zu schreiben? Harry wählt den schwarzen Punkt, hast du es gerade gesagt? Na, ach so, keine weiteren das lässt sich wahrscheinlich nicht komplett vermeiden, dass da hin und wieder doch noch irgendwo noch mal ein schwarzer Punkt auch auf dem Rest vom weißen Blatt im Laufe des Lebens vorkommt. Ja, und gerade deshalb ist es so wichtig zu wissen, wo ist unsere Freude, wo machen wir uns fest? Jesus hat seinen Jüngern da mal was ganz Interessantes gesagt. Die Bibelstelle kommt mir jetzt gerade so spontan, die habe ich gar nicht mit aufgeschrieben. Da kommen seine Jünger vom Dienstauftrag zurück, hat sie losgeschickt, hat gesagt, okay, das, was wir bisher zusammen gemacht haben, das macht ihr jetzt alleine, ihr geht immer zu zweit los, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt Tote auf und erzählt davon, dass Gott Menschen vergeben will, Menschen liebt, dass er für sie ist. Verkündet das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und die kommen wieder, diese Jünger, und sind völlig aus dem Häuschen. Ja, anscheinend hat das alles funktioniert, oder zumindest das, was sie davon ausprobiert haben, wird nicht im Detail beschrieben, was sie da tatsächlich auf den Weg gebracht haben oder gemacht haben. Aber sie sagen definitiv, sogar die Dämonen sind uns untertan. Böse Geister sind uns untertan. Wir haben Autorität und Macht über sie. Haben sie gar nicht mit gerechnet so wirklich. Ja? Sie sind richtig so, wow, das funktioniert, Jesus. Und Jesus sagt, ja super, habt ihr toll gemacht. Aber bedenkt, das ist nicht das, woran ihr eure Freude festmacht. Fest könnt ihr eure Freude daran machen, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Mit anderen Worten, dass ihr durch euren Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt seid. Daran könnt ihr eure Freude festmachen, denn das ist dauerhaft, das hat Bestand, das ist für jeden Tag. Das andere ist mal, funktioniert mal mehr, mal weniger, mal besser, mal weniger. Mal ist ein guter Tag, mal ist ein schlechter Tag. Wir hatten auch Geschichten von den Jüngern, wo sie versucht haben, einen Jungen von bösem Geist zu befreien und es hat nicht geklappt. Jesus kommt von seinem Ausflug wieder, ich weiß gar nicht, ob vom Berg irgendwo war, ne? Hat sich mal wieder zurückgezogen, kommt wieder und die Jünger haben es nicht hingekriegt, diesen Jungen zu befreien. Und sind eigentlich ziemlich enttäuscht. Warum? Das hat nicht geklappt. Wir haben alles so gemacht wie immer, genauso wie du es gesagt hast. War ein schlechter Tag, wie auch immer, warum auch immer. Jesus erklärt das dann noch ein bisschen, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber offensichtlich hatten auch diejenigen 12, die damals unmittelbar und direkt mit Jesus in leiblicher Gestalt unterwegs waren, auch Tage, die nicht so rund gelaufen sind. Freude festmachen, Lebensfreude festmachen, kann man vor allem daran, dass man weiß, ich bin mit Gott versöhnt. Ich bin Teil seiner Familie, ich gehöre dazu. Mir kann niemand meine Seele rauben. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Titel: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich lese dazu ein paar Geschichten. Die erste steht in Markus Kapitel 1. Und ich lese mal ab Vers 39. So zog er Markus 1 ab Vers 39. Ich höre es noch rascheln, blättern ein bisschen. Okay. So zog er Jesus durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Einmal kam ein Aussätziger, er kniete sich vor ihm hin und bat ihn flehentlich: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, berührte ihn mit seiner Hand und sagte: Ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn auf der Stelle weg und befahl ihm mit aller Entschiedenheit: Pass auf, dass du niemand auch nur ein Wort davon sagst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis für sie sein. Der Mann ging weg, erzählte aber überall von seiner Heilung und machte die Sache bekannt, so dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich nur noch außerhalb der Ortschaften an einsamen Stellen auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Das war die erste Geschichte. Die zweite steht einige Kapitel weiter, in Kapitel 5, Markus 5. Ich lese ab Vers 1. So kamen sie in das Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er hauste, und niemand konnte ihn mehr bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und seine Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war in den Grabhöhlen oder auf den Bergen, und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weitem hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme: Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragte er ihn: Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nun weidete dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Berghang. Da baten sie ihn: Lass uns doch in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es ihnen, und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Es waren immerhin 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich gleich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und nachdem ihnen Augenzeugen berichtet hatten, was mit den Besessenen und den Schweinen passiert war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte: Geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Der Mann gehorchte und fing an, im ganzen 10-Städte-Gebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Das war die zweite Geschichte. Bis hierhin erstmal, ich habe nachher noch eine dritte. Ich blätter da für mich schon mal hin. Ich verrate euch aber noch nicht, wo die steht, damit ihr nicht lest, während ich weiter erzähle. Zwei interessante Begebenheiten. Menschen, die Jesus begegnen und von ihm in, ich sag jetzt mal, doch recht dramatischer Weise irgendwie berührt werden. Etwas in ihrem Leben verändert sich. Der eine wird befreit von bösen Geistern, der andere erlebt eine körperliche, physische Heilung von einer Krankheit, mit der er schon lange Zeit unterwegs gewesen ist, die ihn gequält hat und auch auf der religiösen Ebene zum Außenseiter gemacht hat. Aussatz bedeutete, dass er keinen Kontakt haben durfte, auch nicht an religiösen Veranstaltungen und so weiter teilnehmen durfte. Das war schon sicherlich eine ganz schöne Herausforderung. Und der Mann da in seinen Grabhöhlen, er hatte sicherlich auch nicht viel Gesellschaft. Das muss ein einsames Leben sein. Beide erleben auf unterschiedliche Art und Weise, aber beide erleben, dass Jesus ihnen begegnet in diese Situation hinein, in der sie sich gerade befinden. Ich weiß nicht, wo dir Jesus zum ersten Mal begegnet ist oder wie das gewesen ist. Ob da auch so eine Not war oder ob das ganz andere Umstände waren, ob da irgendwas Besonderes sich an äußerem Erleben für dich geändert hat oder ob das einfach eine innere Gewissheit oder Überzeugung geworden ist, wo du gemerkt hast, hey, Gott hat mir Gutes getan erstmal. Meistens fängt das damit ja irgendwie an. Es ist eine Begegnung, dass man merkt, Gott ist für mich. Er liebt mich. Er tut mir gut. Das kann in der Form von einer Heilung sein oder von irgendeinem Gebet, das du gesprochen hast und du hast erlebt, Gott hat darauf ganz konkret geantwortet. Das kann auch sein, dass es durch eine gedankliche Überzeugung ist, dass du einfach zu dem Schluss gekommen bist, hey, ich habe davon gehört, wie die Bibel das beschreibt, wie das mit Gott funktioniert, wo ich als Mensch in der Beziehung oder auch auf dem Abstand zu ihm stehe und wie ich diese Verbindung wieder aufnehmen kann, nämlich dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und diese Trennung zu Gott überbrückt hat. Und du hast einfach gesagt, hey, das will ich. Und aus dieser Überzeugung heraus hast du nach und nach erlebt, wie eine Freude, eine Ruhe, ein Frieden in dein Leben einkehrt und du merkst so, wow, da ist etwas in meinem Leben, da ist eine Kraft in mein Leben gekommen. Irgendwann hast du rausgefunden, die Kraft nennt sich der Heilige Geist, ist in mein Leben gekommen und etwas ist neu geworden. Ich bin neu geworden. Ich habe neues Leben geschenkt bekommen, neue Hoffnung, neue Perspektive, vielleicht einen neuen Auftrag, vielleicht ein neues Lebensziel. Und ich hoffe von Herzen für dich, dass das mit Freude verbunden ist. Oder war. Und wenn das nicht mehr so ist, dann solltest du dringend irgendwie an den Punkt zurückkommen oder zurückkehren, wo das so war und dich fragen, wodurch und an welchem Punkt habe ich diese Freude verloren? Warum ist die plötzlich weg? Wo ist meine Begeisterung für Jesus hin? Da war doch mal was. Und auch da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wodurch die abhanden kommen kann. Vielleicht haben dir Leute gesagt, du bist ein bisschen verrückt. Sowas wie ein Gott gibt es doch gar nicht wirklich. Und du hast ein bisschen positives Denken. Du hast vielleicht irgendwie irgendwas in deinem Leben erlebt, wo du gedacht hast, das könnte Gott gewesen sein. Ich erkläre dir mal, wie das wirklich war. Ja, also Menschen um dich herum haben dir vielleicht deine Freude gestohlen. Vielleicht hast du irgendwas dir von Gott erhofft oder erwartet und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und du hast gedacht, naja, ist irgendwie alles doch nicht so toll. Ich hatte in meiner Schulzeit einen Mitschüler, dem Gott begegnet ist. Der war begeistert davon, wie er Gott erlebt hat, wie er Gottes Reden gehört hat, wie Gott durch Bibel zu ihm gesprochen hat. Der ist auf der Klassenfahrt durch die Gegend gelaufen, hat die ganze Zeit Bibel gelesen. Der war ein bisschen unheimlich irgendwie, aber irgendwie auch toll. Ja? Und nach einem Jahr oder so, oder anderthalb Jahren, ich kann den Zeitraum nicht mehr genau sagen, da wollte er irgendwie plötzlich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Ich habe ihn ja mal gefragt, sag mal, was ist los? Ja, sagt er, die Leute damals, die mich dazu begeistert haben oder auf den Weg dahin gebracht haben, mit Jesus unterwegs zu sein, die haben mir versprochen, dass ich alles kriege, was ich mir von ihm erbitte. Das hat nicht geklappt. Ja, wenn ich nicht kriege, was ich erbeten habe, dann muss ich das ja sowieso alleine machen, brauche ich auch den Gott da nicht mehr. Er hat auch seine Freude daran verloren, wegen falscher Erwartungen, weil ihm jemand was erzählt hat, was so ja nicht stimmt. Ja? Es stimmt nicht, dass Gott dir alles gibt, was du erbittest. Gott gibt dir, was gut für dich ist. Ja? Und wir haben nicht immer den gleichen Blickwinkel dafür, was gut für uns ist, wie Gott. Das ist so ähnlich wie Kinder und Eltern. Ne? Eltern wissen, was gut ist für die Kinder. Und die Kinder denken, finde ich aber überhaupt nicht. Ja? Oder Eltern wissen, was nicht gut ist für die Kinder und verweigern es ihnen deshalb. Das ist wahrscheinlich noch häufiger der Fall. So, also meine Kinder wollen ständig Süßigkeiten und Nutella. Und das ist, wenn man das ausschließlich macht, nicht gut für sie. Also begrenze ich das und sage, nee, so und so viel kannst du und immer mal wieder. Und, ne, ist ja auch okay. Aber irgendwo, Und Gott macht das mit uns genauso, weil er uns liebt. Vielleicht ist in deinem Leben irgendwo so ein Punkt, wo du gesagt hast, hey, eigentlich habe ich da Erwartungen an Gott gehabt und die sind nicht erfüllt worden. Ich habe Gebete gesprochen, die sind nicht so beantwortet worden, wie ich es mir gedacht habe oder erhofft habe. Und wieder dahin zurückzukommen, an diesen Punkt zu gehen und zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich möchte dir vertrauen. Ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst und einen guten Weg mit mir hast. Und von da aus wieder neu zu starten und wieder neu zu entdecken, hey, Gott ist für mich. Und daraus auch diese Freude wieder zu entdecken und zu entfalten. Nur wenn du Freude hast, kannst du auch Freude teilen. Vielleicht hast du versucht, diese Freude zu teilen. Und du bist auf Widerstand gestoßen. Die Leute um dich herum, denen du irgendwie erzählt hast davon, was Gott dir Gutes getan hat, was Jesus in deinem Leben verändert hat, die haben gesagt, ach, irgendwie bist du schon ein komischer Vogel. Ja, warst du schon immer, aber jetzt bist du richtig verrückt. Vielleicht war das enttäuschend oder frustrierend und du hast deshalb gedacht, ach, ich behalte das für mich. Vielleicht ist noch ein Stück Freude übrig geblieben und du bist glücklich damit für dich. Aber warum sollte ich das mit jemandem anderes teilen? Nun, das ist ganz einfach. Das, was dich wirklich begeistert und was echt ist, das wirst du teilen. Für euch als Gäste einmal an der Stelle, ich habe mir im Frühjahr dieses Jahres ein neues Hobby gesucht. Ich bin unter die Imker gegangen und meine ganze Familie und Gemeinde ist schon genervt, weil ich ständig von Bienen und Honig erzähle. Naja, manche davon sind ein bisschen genervt. Aber sie essen ihn auch gerne, genau, den Honig, nicht die Bienen. Da bin ich einfach begeistert von. Ja, das macht mir Spaß. Ein paar Jahre vorher habe ich ständig von Carrera-Bahnen erzählt, weil ich Carrera-Bahn toll fand. Meine Schwester hat meinem jüngsten Sohn eine Carrera-Bahn geschenkt. Das war das Beste, was passieren konnte. Ja. So. Ja, ich glaube, am Ende hat mehr der Vater gespielt und der Sohn war oben in seinem Zimmer und hat sein Ding gemacht. Ja. Und dann kann ich darüber erzählen, über Details hier von und davon, was man damit alles basteln und machen und tun kann und so weiter und so fort. Ja? Weil ich davon begeistert bin, das macht mir Spaß, das interessiert mich, das ist, da bin ich nah dran. Wenn ich wenig von meinem Glauben erzähle, dann ist die Ursache wahrscheinlich, dass ich da zu wenig nah dran bin, zu wenig begeistert von bin. Warum eigentlich? Was ist daraus geworden oder damit passiert? Was ist aus dieser Begeisterung geworden, die am Anfang da war? Warum zieht sich das nicht weiter, setzt sich das nicht weiter fort durch den Alltag? War das nur so eine Eintagsfliege, so eine einmal bin ich Gott begegnet und danach nie wieder Ding? Und wenn ja, woran liegt das? Beziehung ist ja bekanntlich zweigleisig. Oder vielleicht sollte man besser sagen, keine Einbahnstraße. Mir ist tatsächlich gestern jemand in der Einbahnstraße entgegengekommen. Ist mir schon lange nicht passiert. Das fand ich dann nicht so toll. Aber bei Gott bin ich total dankbar, dass das keine Einbahnstraße ist. Ja, Gott geht auf dich zu, gar keine Frage. Aber wenn du ihm nicht die Hand reichst, wenn du ihm nicht entgegenkommst, wenn du nicht auch mal einen Schritt auf ihn zumachst, nach ihm fragst und ihn suchst, dann sagt er irgendwann, naja, anscheinend hat er nicht wirklich Interesse an mir, dann lasse ich den mal in Ruhe. Wie? Das kann Gott machen? Klar kann Gott das machen. Das heißt nicht, dass er dich komplett aufgibt. Er geht nur auf den Abstand, den du haben willst und wartet da. Er wartet da, ist immer noch da, keine Frage. Aber es ist auch an uns, Schritte auf ihn zuzumachen und die Beziehung und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir irgendwann für uns. Dann haben wir noch den allgemeinen Segen, das allgemeine, liebevolle Handeln Gottes, das er allen Menschen gibt. Aber darüber hinaus, wo soll da die Freude herkommen? Ist doch ganz klar. Auf jeden Fall ist er das. Wir haben eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist nicht nur für, ist keine Momentaufnahme. Es ist nicht nur der Tag, an dem du dein Eintrittsticket für den Himmel abgeholt hast. Sondern es ist gedacht für Alltag. Nicht nur für das Event, das Besondere, der Tag, an dem du vielleicht eine Heilung erlebt hast oder eine Antwort gekriegt hast, sondern für deinen ganz normalen Alltag, da wo du auf der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung, im Ruhestand, in vielen ehrenamtlichen Verpflichtungen, freiwilligen Verpflichtungen, ehrenamtliche, freiwillige Verpflichtungen unterwegs bist. Egal, ob du mit Familie zusammen bist oder mit Freunden, ob du alleine bist, Gott will dein Leben mit dir teilen. Er möchte beteiligt sein, er möchte mit dir darüber reden, was du vorhast und was deine Pläne sind. Und seine eigenen Gedanken darüber auch mitteilen. Er hat sich was dabei gedacht, dein Leben zu machen, und er möchte es auch gerne mitgestalten. Wir haben eine gute Nachricht. Evangelium heißt gute Nachricht. So, und wenn du dann wieder an den Punkt angekommen bist, wo du denkst, hey, das ist wirklich richtig gut, da kann ich mich dran freuen, da bin ich mit unterwegs, dann sollte es und wird es, denke ich, auch Stück für Stück so sein, dass du denkst, ich muss das irgendwie den anderen erzählen. Ich will den anderen davon erzählen. Ich will erzählen, wie gut mir das tut, wenn ich in der Bibel lese. Ich will davon erzählen, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Das ist mir nicht peinlich. Es tut mir gut, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe und Gott da begegne und Menschen, die mit mir glauben. Ich will davon erzählen, dass ich bete und Gott antwortet. Ich kann auch ruhig davon erzählen, dass er nicht immer so antwortet, wie ich mir das wünsche. Ja? Wir brauchen ja nicht so tun, als wäre plötzlich gar kein schwarzer Fleck mehr auf unserem Blatt Papier. Hat ja auch keiner behauptet. Auch das brauchen wir den Menschen nicht vorenthalten. Nur weil du Christ wirst oder an Gott glaubst, wird plötzlich nicht dein ganzes, also dein vergangenes Blatt Papier wird komplett weiß. Im Sinne von, du hast keine Schuld mehr, du trägst keine Schuld mehr mit dir rum, weil Jesus sie für dich trägt. Aber das heißt ja nicht, dass Dinge in deinem Leben nicht noch vorkommen, die schwierig sind oder herausfordernd. Und trotzdem kannst du sagen, hey, ich habe da eine Freude bei und ich kann weiter mit dieser Freude gehen, mit diesem Gott gehen, weil ich weiß, das Gute, das er mir gegeben hat, das Gute, was er im Moment tut und das Gute, was noch kommt, das trägt und hält mich durch. Jetzt brauche ich einen Schluck Wasser und dann lese ich euch nochmal die nächste Geschichte vor. Die nächste Geschichte steht in der Apostelgeschichte. Ja, Geschichte in der Geschichte. Und zwar in Kapitel 4. Und ich lese mal ab Vers 18. Als die Apostel, Vorgeschichte, da sind ein paar von den Jüngern Jesu verhaftet worden, weil sie das getan haben, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Sie haben Menschen gesund gemacht und haben davon erzählt, wie super das ist, dass Jesus sein Leben zur Versöhnung mit Gott gegeben hat, dass er der erwartete Messias ist. Ist ja im jüdischen Umfeld in Israel. Das hat den obersten Religionsführern da nicht so gut gefallen. Also sie sind verhaftet worden und das ist jetzt in der Gerichtsverhandlung oder am zweiten Tag der Gerichtsverhandlung. Als sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, das ist jetzt die Urteilsverkündung, untersagten sie ihnen, den Namen Jesus jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Wir haben gesagt, das ist so wichtig und so begeisternd für unser Leben. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit uns. Aber dieses Verbot, dem können wir nicht nachkommen, davon niemandem mehr zu erzählen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann davon nicht erzählen. Ich muss davon erzählen. So begeisternd ergriffen waren die davon. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Schließlich war der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, über 40 Jahre alt. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten sie miteinander einmütig zu Gott. Das Gebet lese ich auch noch vor. Sie sagten, du alleiniger Herrscher, Du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, dein Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Und als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob du, ob ich an so einem Punkt sind. An dem Punkt tatsächlich so mutig zu beten und so begeistert zu sein, dass wir sagen, wir können sowieso nicht anders, aber wir merken, wir brauchen Hilfe. Ich möchte da gerne hin, weil ich innerlich ist die Freude da und die Begeisterung da. Aber so mutig das nach außen zu tragen, fällt mir trotzdem schwer. Und eigentlich habe ich keine Ahnung, warum. Vielleicht geht euch das auch so. Und ihr denkt, irgendwie ist nur dieses Wort eigentlich im Wort. Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Gebet hier mal mitzubeten. Und zu beten, Herr, gib deinen Jüngern, deinen Kindern, deinen Nachfolgern Kraft und Mut, von dem Guten zu erzählen, was du uns getan hast. Es mit anderen zu teilen. Es einfach weiterzugeben und zu erleben, wie manche Menschen es glauben und sich daran freuen und andere vielleicht eine Entscheidung treffen und sagen, interessiert mich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Wie auch immer die Reaktion ausfällt. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn jemand diese Freude aufnimmt und diese gute Nachricht hört und sagt, hey, ich glaube, das ist auch für mich eine gute Nachricht, dann hast du auf jeden Fall doppelte Freude, mindestens. Es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand sich für das begeistert, von dem du begeistert bist. Oder? Ich möchte gerne beten. Und wenn du sagst, das ist auch mein Herzensanliegen, so ein Gebet oder dieses Gebet, ähnlich wie es hier gerade gelesen wurde, mitzubeten, dann steh doch einfach mal zu dem Gebet mit auf. Jesus, du hast uns so viel geschenkt. Wir sind versöhnt mit Gott, dem Vater. Du hast unsere Schuld getragen. Du hast alles aus dem Weg geräumt, was uns von Gott trennt. Du hast unser Leben heil gemacht. An verschiedenen Stellen können wir das bekennen und bezeugen, dass du an unserer Seite warst und bist. Dass du für uns sorgst, dass du mit uns gehst, dass du uns trägst. Der ein oder andere hat Heilung erlebt. Vielleicht hat der ein oder andere Befreiung erlebt. Eine Veränderung im Denken, eine Veränderung im Charakter, eine Veränderung im Verhalten. Du hast jeden von uns beschenkt. Du bist noch dabei, unser Leben weiter zu erneuern und zu verändern. Und das ist eine wahre Freude. Wir haben Hoffnung für die Gegenwart, für die Situation, in denen wir stehen, für die, die noch kommen, dass wir da nicht alleine drin sind. Dass wir, genau wie eben die Apostel, die Gemeinde das hier gebetet hat, sagen können, hey, wir sind verbunden mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind verbunden mit dem, der sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Du hast alle Macht in deiner Hand. Nichts ist dir unmöglich. Und du hast zugesagt, dass du uns in dieser Kraft und mit dieser Macht Gutes tust und dass du uns für manche Dinge sogar mit dieser Kraft ausrüstest, damit wir selber damit unterwegs sein können. Das ist fantastisch, ja. Da wollen wir einfach noch viel mehr von. Vielleicht sind hier Menschen, die sagen, hey, ich bin im Moment so weit weg von Gott. Ich habe überhaupt keine Freude mehr. Mein Lebensalltag ist so bedrückend und so schwer und ich fühle mich so alleine und kraftlos. Herr, ich bete darum, dass sie wieder Schritte auf dich zumachen, dass sie Mut finden, nach dir zu suchen, nach dir zu fragen. Ich bete darum, dass du die Pforten des Himmels öffnest und ihnen entgegenkommst, ihnen begegnest, zu ihnen redest, ihnen zeigst, was deine Wege sind und deine Pläne sind, um in Situationen hineinzuwirken, hineinzuhandeln. Und Herr, aus der Freude, die du uns schenkst, die Freude auf Ewigkeit, die Freude für den Alltag, die Freude, Teil deiner Familie zu sein, diese Freude wollen wir auch gerne mit anderen Menschen teilen. Unsere Sehnsucht ist, dass jeder dich kennenlernt. Jeder in unserem Umfeld, jeder aus unserer Verwandtschaft, jeder aus unserem Freundeskreis und sogar die Menschen, denen wir irgendwie nur auf der Straße begegnen, vielleicht sogar die, vielleicht, nein, ganz bestimmt auch die, die uns eigentlich gar nicht wirklich liegen oder die wir schwierig finden. Aber wir wollen, dass sie Leben empfangen. Wir wollen, dass sie als deine Geschöpfe und deine Kinder mit dir gemeinsam unterwegs sind. Und das können sie nur, wenn irgendjemanden ihnen das mitteilt, was du getan hast. Und wir beten darum, Herr, dass wir diejenigen sind, denen du Gnade schenkst, es mit ihnen zu teilen. Diese Freude, die du uns gegeben hast, weiterzugeben. Herr, wir sind keine Gerichtsboten, sondern wir dürfen die Freude, die du uns geschenkt hast, teilen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass Menschen sich anstecken lassen, nach dir fragen, nach dir suchen, dir begegnen. Schenk uns einfach diese Gnade, erfülle unser Herz, dass wir nicht schweigen, sondern mutig sind an den Stellen, wo wir Gelegenheit haben, zu teilen von dem, was du uns Gutes getan hast, zu teilen von dem, wie wir mit dir unterwegs sind, wie wir erleben, dass wir als deine Geschöpfe und deine Kinder an deine Hand gehen. Füll uns neu mit deinem Geist und mit deiner Kraft, denn wir brauchen Mut von dir, um das zu tun. Wir brauchen Kraft von dir, um das zu tun. Wir brauchen Weisheit von dir, um es auf eine gute Art und Weise zu tun, denn wir wollen Menschen gewinnen. Schenk uns dazu deine Gnade, Herr. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch wieder setzen oder zum Abschlusslied noch stehen bleiben. Heike, was ist das letzte Lied da auf der Liste? Ich habe das hier vorne noch nicht in meinem Computer.